Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Kleine Vorwarnung, im Januar wird es nochmal so sein. Nein. Jetzt habt ihr gerade dieses Video gesehen. Das Thema ist ja eigentlich nicht sehen und doch glauben. Und eigentlich ist es ja im Video genau andersrum. Eigentlich sehen die ja ganz genau, dass da irgendwas kommt. Und trotzdem sehen sie es nicht wirklich, weil zu realisieren, dass dieser Leuchtturm halt, so sehr er sich auch bemüht, nicht wegfahren kann. Es geht halt einfach nicht. Die warnen dir eigentlich davor. Macht das nicht. Weicht ihr aus, bitte. Egal wie groß ihr seid. Also ich, allein schon die Musik ist schon gigantisch und das ist einfach wunderbar. Und es basiert wohl wirklich auf Tatsachen, dass es wirklich mal so passiert ist. Dass es so einen Funkspruch gab und ja, der arme Leuchtturm leider nicht nachgeben durfte. Sonst wäre seine Funktion etwas fehlgeschlagen. Aber warum dieses Thema? Warum heißt es denn nicht sehen und doch glauben? Und ja, es wird heute um so ein bisschen über die Schifffahrt gehen. Der heutige Predigttext steht in Apostelgeschichte Kapitel 27. Zunächst einmal die Verse 9 bis 13. Ich lese mal nach der neuen Genfer Übersetzung vor. Und da heißt es, inzwischen war viel kostbare Zeit verstrichen. Sogar der jüdische Fastentag war schon vorüber und so spät im Herbst, wie die Schifffahrt mit hohen Risiken verbunden. Deshalb warnte Paulus die Besatzung, Männer, sagte er, ich sehe große Gefahren auf uns zukommen, wenn wir diese Reise fortsetzen. Wir riskieren nicht nur den Verlust der Ladung und des Schiffes, sondern setzen auch unser eigenes Leben aufs Spiel. Doch der Hauptmann schenkte den Worten des Steuermanns und des Schiffseigentümers mehr Vertrauen als dem, was Paulus sagte. Und da der Hafen von Kaloi Limenes zum Überwintern wenig geeignet war, sprach sich fast die gesamte Mannschaft dafür aus, noch einmal in See zu stechen, denn man wollte versuchen, bis nach Phönix zu kommen, einem ebenfalls auf Kreta gelegenen Hafen, der nur nach Südwesten und Nordwesten hin offen war und daher besseren Schutz bietet. Dort wollte man dann den Winter überbleiben. Und noch Vers 13. Als nun ein leichter Südwind einsetzte, sahen sich die Seeleute in ihrem Vorhaben bestätigt. Sie lichteten die Anker und fuhren so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Die damalige Zeit war natürlich rein von den Schiffen nicht so sicher, wie es heute ist. Also wenn wir heute, wir nehmen jetzt einfach mal ein Kreuzfahrtschiff, wie es regt sich jetzt jemand über diverse ökologische Probleme und so weiter auf, wir wollen nur das Schiff betrachten. Das ist durchaus sicherer, wenn wir jetzt im Herbst im Mittelmeer in See stechen würden und losfahren würden. Damals war das aber nicht so. Die Schiffe waren nicht dermaßen stabil gebaut und wehe, tja, was wir in Vers 14 dann lesen, es kam ein orkanartiger Sturm auf. Das heißt, dieses ganze Schiff wurde den Naturgesetzen aus so einem, ja, wie so ein Spielball dahingeworfen. Und immerhin gestandene Seeleute fallen allmählich in Panik, weil sie merken, sie haben keine Möglichkeit, dieses Schiff noch weiter an der Küste entlang zu segeln, weil der Wind ist derjenige, der die Oberhand behält. Und dann lesen wir später in Vers 21, niemand war mehr imstande, etwas zu essen, bis Paulus schließlich vor die Schiffsmannschaft trat und sagte, ihr Männer, man hätte auf mich hören und nicht mehr weiterfahren sollen, nachdem wir einmal auf Kreta angelegt hatten. Dann wären wir gar nicht erst in diese Gefahr geraten. Und all der Schaden wäre uns erspart geblieben. Denn was mussten die machen? Erstens hatten sie Mühe, ihr Beiboot überhaupt einzuholen. Als der Wind in einer Phase etwas, nachgelassen hatte, haben sie es irgendwie geschafft, dieses Beiboot da wieder reinzuholen. Aber der Sturm setzte noch mehr zu und da musste die ganze Ladung immer weiter ins Meer geworfen werden. Sogar Teile des Schiffes selber wurden abgebaut und rein ins Meer geschmissen. Warum? Um leichter zu werden, um das Schiff irgendwie noch zu manövrieren. Aber es hat nicht funktioniert. Und dann steht Paulus vor diesen Männern und sagt ihnen, hättet ihr mal auf mich gehört? Er hätte jetzt dabei bleiben können und vielleicht verärgert sein können. Aber nein, er sagt weiter, aber nachdem jetzt alles so gekommen ist, fordere ich euch auf, lasst den Mut nicht sinken. Denn nicht ein einziger von euch wird umkommen. Stellt euch das vor. In diesem gewaltigen Sturm, wo ein, wir werden später die Zahlen hören, wo ein nicht allzu kleines Schiff in Seenot gerät, sagt der Apostel Paulus, und keiner von euch wird umkommen. Denn es werden noch welche ausprobieren. Die werden dieses Beiboot, was sie gerade reingehievt haben, wieder auf Wasser lassen, um fliehen zu können. Und in dem Moment sagt Paulus, wagt es nicht, geht nicht in dieses Boot, geht nicht von Bord. Kappt die Taue und lasst das Beiboot sausen. Lasst es frei. Und er begründet es auch. Wie kommt er auf diesen Gedanken? Wie kommt er auf die Idee, dass da niemand irgendwie sein Leben noch verlieren wird? Wenn jemand von euch mal auf der Seefahrt war, der weiß, was Wellen wirklich mal ausmachen können. Wenn er wirklich mal starker Seegang, also für uns Landratten, fängt der starke Seegang schon da an, aber wie das schon ruckelt und wackelt und wehe, du läufst da irgendwie mal durch irgendeine Fähre oder so, allein da schon. Besser lieber festhalten, weil manchmal kommt so ein Brecher und so schnell kannst du gar nicht mehr reagieren. Da ist Zugfahrt schon angenehmer. Und er geht noch weiter. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst, weil das war der Weg von Paulus. Er sollte nach Rom dem Kaiser überstellt werden. Wer sich mit Paulus ein bisschen auskennt, neben dem, dass die Apostelgeschichte einfach wirklich eine geniale Geschichte ist, weil es wirklich erzählt wird. Also es ist wie, das ist mehr als eine gute Nachtgeschichte. Könnt ihr euch gerne mal zu Gemüte führen. Aber wie spannend das immer wieder ist, dass Paulus in Situationen kommt, wo er mehrmals den Juden auch gesagt hat, auch den oberen Juden, den schriftgelehrten Pharisäern, passt auf, ich habe römisches Bürgerrecht und niemand außer der Kaiser selbst darf mich zu irgendwas verurteilen. Und darauf hat er sich berufen und deswegen setzt er diese Reise, diese gefährliche Reise fort bis nach Rom. Und Gott sagt, du sollst vor den Kaiser kommen. Und er geht noch weiter. Und deinetwegen wird er allen, also das sagt ja der Engel über Gott, wird Gott allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Und dann sagt Paulus zu den Männern, fasst also wieder Mut, Männer. Denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie er es mir durch den Engel gesagt hat. Wir werden, so hat es Gott bestimmt, vor einer Insel stranden. Ich weiß nicht, wann deine letzte Begegnung mit einem Engel war, aber Wahnsinn. Ich meine, Paulus ist ja wirklich schon echt ein krasses Vorbild, ein Vertrauen auf Gott. Nochmal, lest euch mal durch, was der alles erlitten hat. Das war nicht seine einzige Schiffsreise, die er da erleben musste. Ich hätte jetzt fast ein Wort gesagt, aber das greift ja schon ein bisschen vorweg. Aber er hat es ja eigentlich schon gesagt, ihr werdet stranden. Ja gut, wie strandet man denn mit einem Schiff? Wahrscheinlich, dass man irgendwo hängen geblieben ist. So, und das hat er nicht nur einmal erlebt. Er wurde auch öfters gesteinigt. Ist halt wie selbstverständlich aufgestanden. Ist ja kein Problem, ne? Aber Wahnsinn. Und dann diese Begegnung mit dem Engel. Und das ist so, ich würde sagen, das ist so typisch Paulus. Ja, da steht er vor lauter gestandenen Seeleuten, wahrscheinlich keiner, der an den einen Gott glaubt, die aber wahrscheinlich an viele andere Götter geglaubt haben oder irgendein Talisman, der uns hilft auf der See oder sonst irgendein Blödsinn. Aber er sagt es nicht so verurteilend und ihr müsst jetzt an diesen Gott glauben und das und so. Und er sagt, ein Engel des Gottes, der dem ich gehöre und dem ich diene, also voll. Ja, er hat sie genau dort abgeholt, wo sie gerade sind. Und sie konnten was damit anfangen, mit einem Gott. So, aber er geht jetzt nicht darauf ein, das ist der einzig wahre Gott, das ist der Schöpfer und so weiter, sondern in der Situation konkret und klar gesagt, der Gott, dem ich diene, von dem ist ein Engel geschickt worden und hat mir diese Botschaft überbracht. Und nochmal, wir werden vor einer Insel stranden und niemand, der das Schiff nicht verlässt, niemand, der auf dem Schiff bleibt, wird umkommen. Und deswegen auch diese Situation mit dem Beiboot. Geht ja nicht in dieses Boot, sonst seid ihr verloren. Ich habe euch da was mitgebracht. Wenn ihr jemanden begegnet, der heute nicht im Gottesdienst ist oder nicht bei der Aufnahme zuhört oder zuschaut, dann kommt dieses Thema auch zu tragen. Nicht sehen und doch glauben. Das Video, was ihr gesehen habt, das, was ihr bis jetzt gehört habt und dann auch dieses Schiff, was hier steht. Ich habe mal eine Frage. Wer von euch glaubt, oder ich formuliere es anders, nein. Die Experten unter euch, was glaubt ihr, aus was für Steinen besteht dieses Schiff? Aus was für Steinen, Bausteinen? Nach was sieht das ungefähr aus, so aus der Entfernung? Holz. Falsch. Legosteine. Vielleicht. Meine Frage ist, was glaubt ihr, aus wie vielen Legosteinen besteht dieses Schiff? Einfach mal so eine Zahl reingeworfen.
520.
520? Möchte noch jemand mehr bieten oder weniger?
2000.
4000. 1200. Okay. Die Lösung, was war da noch?
3000.
Okay. Die Lösung gibt's später. Was ist, wenn ich euch jetzt sage, dass dieses gesamte Schiff, egal wie viele Teile es sind, aus keinem einzigen Legostein besteht? Wer glaubt das? Kurzes Handzeichen. Wer glaubt, dass das so ist? Es kann ja auch falsch sein. Okay, es glaubt nicht jeder. Na, also da muss man sich schon ein bisschen auskennen, um zu wissen, ob es Legosteine sind oder nicht. Deswegen der Vorteil kann sein, aber ich würde es nicht garantieren. So, anhand dieses Schiffes können wir uns vielleicht ein bisschen vorstellen, wie das in der Realität ausgesehen hat, da bei Paulus. Später in Vers 37, ein ganz kleiner Vers, da heißt es, insgesamt befanden sich 276 Personen an Bord. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, das war kein kleines Boot, das war kein kleines Schiff, das war schon ein großes Schiff von der damaligen Zeit. 276 Personen. Und diese 276 Personen haben auch überlebt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Nicht sehen und doch glauben. Manchmal bin ich in einer Situation, wo ich etwas nicht sehe, wo ich vielleicht auf etwas warte, wo ich in einer Situation reingeraten bin, die vielleicht nicht so extrem ist wie bei Paulus, aber vom Gefühl ist es ein Orkan, der in mir wütet oder um mich herum wütet und ich nicht weiß, hey, wo ist das rettende Land? Wo will mich Gott hinbringen, dass ich dieser Situation wieder Herr werde, dass er mir hilft. Oder vielleicht ist es extremer, vielleicht fragen wir uns auch mal, wo ist Gott überhaupt? Obwohl wir in unserem Herzen drin haben, oder ich gehe mal davon aus, dass viele von uns das im Herzen haben, dass Gott da ist, zu jeder Zeit, in jeder Situation, auch an jedem Ort. Gestern habe ich meinem jüngsten Schwager kurz die Geschichte von Jona nochmal erklärt. Der hat es ausprobiert, vor Gott zu fliehen und an einen Ort zu kommen, wo Gott nicht ist. Tja, da hat er wohl mit Gott nicht gerechnet. Gott ist überall. Vielleicht eine kleine humorvolle Anekdote, aber es soll den Punkt herausfiltern. Wir hatten damals an der Bibelschule bei uns auf den Toiletten an der Tür, wenn wir sie zugemacht hatten, hing ein großes Plakat. Und da war der Psalm 139, Vers 2. Da heißt es, egal ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Ein bisschen Humor dazu, aber es bringt es auf den Punkt. Egal, wo ich unterwegs bin, Gott sieht mich. Gott weiß genau, wie es mir gerade geht. Ich habe meinem jüngsten Schwager auch gesagt, hey, du kannst Gott auch nichts vormachen. Wir haben es vorhin auch gehört, der äußere Schein. Ja, Der äußere Schein kann perfekt sein. Wow, was für ein Christ, Wahnsinn, der ist so mit Gott unterwegs, der erlebt bestimmt jeden Tag 1000 Wunder. Aber im Inneren sieht es ganz anders aus. Und da möchte ich euch an der Stelle auch ermutigen. Ihr braucht nichts vor Gott zu verstecken. Er weiß es bereits. Aber er möchte, dass ihr ihm das auch sagt. Ich vergleiche es mit unserer Ehe. Wenn meine Frau und ich nicht über Dinge sprechen, wo wir gerade stehen, was uns gerade bewegt, dann können wir uns gegenseitig irgendwann auch nicht mehr helfen. Klar, man versteht sich über Jahre so gut irgendwann, da reicht nur ein Blick oder eine Gestik und man weiß genau, was los ist. Aber es ist nicht immer so. So, und wie ist es bei Paulus? Nicht sehen und doch glauben. Ja, er hatte die Begegnung mit dem Engel, aber er hat in der Situation auch noch nicht das rettende Land gesehen. Aber er wusste, er glaubte daran. Und das fand ich so schön vorhin auch. Glauben heißt nicht wissen. Wir drehen es mal um. Wissen heißt nicht glauben. Daran zu glauben, dass Gott zu seinem Wort hält, zu seinem Wort steht, dass er Paulus nach Rom bringen wird, vor den Kaiser. Und alle, die an Bord bleiben, nicht ums Leben kommen werden. Die Leute werden gerettet, aber das Schiff wird verloren gehen. So, von der Uhrzeit, ja, das könnten wir sogar machen. Wenn ihr wollt, kann ich euch das mal zeigen, wie das so ungefähr aussehen könnte, wie ein Schiff auseinanderbricht. Ja, die einen sagen ja, die anderen verziehen schon. Ich stelle mir das einfach gewaltig vor. Wie gesagt, das war kein kleines Boot, was da auf dem Mittelmeer unterwegs war. Das war nicht dieses kleine Beiboot, wo sich alle 276 Leute da reingezwängt haben, sondern das muss schon eine ordentliche Größe gehabt haben. So, damit ich da ein bisschen besser reden kann, während ich da was veranstalte. In der Bibel heißt es dann, dass sie dann auf eine Sandbank aufgelaufen sind. Und der Bug, das kann ich jetzt hier nicht so gut zeigen, da hätte ich mir vielleicht noch so einen Sandhaufen hinmachen müssen, dass dieser Bug in den Sand quasi rein gestochen ist sozusagen. Also wirklich wie eine Bruchlandung letztendlich. Und das, was ich aber zeigen kann, ist, wie dann dieser Rumpf, dieses Schiff auseinandergebrochen ist. Nochmal, alle Menschen haben überlebt. Nur das Schiff ist verloren gegangen. Und wenn ich mal hier so hingehe, klar, wir können natürlich mal einfach mal so einen Masten hier so hinfallen lassen. Das ist doch schön. Warte, ja, das ist richtig. Komm, wir gehen mal auf die andere Seite. Dann seht ihr das auch. Dann liegt er vielleicht so kreuz und quer, den Bug, komm, raus damit. Das hier vorne auch, komm, Dekoration ist unwichtig. Den Anker müssen wir jetzt nicht nochmal 10-mal hoch und runter hieven, haben sie alles versucht, auch den Treibanker hat nichts gebracht, nichts. Also für die, die es nicht wissen, der Treibanker ist derjenige, der einem Schiff die Möglichkeit gibt, dahin zu treiben, also ein bisschen Fahrt rauszunehmen, ein bisschen zu bremsen letztendlich. So ein Bremsmanöver ist ja manchmal ein bisschen heftig bei so einem großen Schiff. Selbst die modernsten Schiffe heute, egal wie modern die sind manchmal so groß, da musst du schon früh genug anfangen zu bremsen. So, Masten ist ja das eine. So, aber wir wollen natürlich mehr haben, ne? Also wenn man so ein Schiff baut, denkt man ja am Ende, ja gut, jetzt habe ich es gebaut. Jetzt steht's da. Jetzt kann ich ja gar nicht mal reinschauen. Nur nicht bei dem Schiff. Das geht natürlich. Wir müssen hier einfach etwas abbauen. Und können da einfach mal reinschauen. Deswegen, wie gesagt, es muss ja irgendwie auseinanderbrechen. Verzeiht mir, dass die andere Seite das nicht kann. Es steht aber auch nicht da, welche Seiten wie genau auseinandergebrochen sind, aber einfach nur zur Veranschaulichung. Natürlich nehmen wir das dann auch raus. Falls jemand irritiert ist, nein, die Kanonen hatten die damals noch nicht. Ich wurde vorhin auch gefragt. Im Grunde ist es eigentlich ein Fantasieschiff. Man könnte es, genannt wird es Galeone, also so in Richtung Spanisch, je nachdem, da könnte man es vielleicht ein bisschen vergleichen, aber es hat kein historisches Vorbild. Also Paulus sowieso nicht, aber so könnt ihr euch das vorstellen, wenn das dann auseinanderbricht oder wenn wir hier dann kommen, wenn wir schon dabei sind, ne? Predigen soll ja auch Spaß machen. Nehmen wir das einfach raus. Da ist das berühmte Beiboot übrigens. Ich habe über diese Geschichte schon mal gepredigt, da habe ich dann das auch nachgespielt. Also, dass ich diese Geschichte genommen habe und das wirklich nachgespielt habe, wo es dann hieß, ja, und dann ließen sie das Beiboot runter. Was habe ich gemacht? Ich habe halt das Beiboot runtergelassen. So, zack, weg damit. Und der Kapitän muss auch dran glauben. Also nicht der Kapitän selber, sondern seine Kapitänskajüte oder Kabine. Der Kapitän hat ja überlebt, der Gute. Aber seine Kabine ist halt in meiner Vorstellung einfach zack rausgeflogen, als dieses Schiff auseinandergebrochen ist. Und jetzt könnten wir es theoretisch noch kippen, aber das mache ich jetzt dann doch nicht. Aber so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Das ist so ein riesiges Schiff, dass man sich das vielleicht vorstellen kann in der Realität, wie groß dieses Schiff sein müsste. Und dann diese 276 Leute da an Bord zu haben und wie das dann wirklich durch diese Naturgewalt auseinandergebrochen ist, durch dieses Auflaufen. Das heißt, das Schiff war schon so lediert, dass sie, als sie dann auf die Sandbank aufgelaufen sind, dass es tatsächlich auseinandergebrochen ist. Und ich weiß nicht, was für eine Kraft das sein musste, wie stark dieser Sturm dann war, aber dass ein Schiff einfach so auseinanderbricht, Das ist dann schon gigantisch. Wo ist mein Ton? Der hat sich verabschiedet. Ah, da ist er. Moment. Ah, ja, ja. So. Ah, jetzt haben wir es wieder. Okay. So könnte ich das ungefähr vorstellen. Und umso beeindruckender, dass alle Menschen überlebt haben. Weil Paulus gesagt hat, mein Gott rettet uns, alle, die an Bord bleiben. Obwohl sie es noch nicht sehen, aber jetzt glauben müssen, irgendwo. Vielleicht hat der eine oder andere noch gezweifelt, boah, aber was soll's, was soll uns jetzt noch helfen? Und dann werden sie gerettet. Wie ist es bei uns? Ihr wisst vielleicht, wo ihr gerade steht. Was eure Stürme gerade im Leben sind, was eure Herausforderungen sind, ob es in der Vorbereitung auf so einen Gottesdienst ist oder ob es in der Woche ansteht oder was in der vergangenen Woche war. Nicht sehen und doch glauben. Nicht zu sehen, wo Gott vielleicht gerade handelt, in diesem Moment, in diesem Augenblick, weil wir es wirklich nicht sehen können, aber zu glauben, es wird der eine Tag kommen, an dem die Situation gelöst ist. Und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen von euch, dass ihr das mitnehmen könnt. Die Ermutigung durch einen Mann, der mit Gott eine wirklich atemberaubende Geschichte geschrieben hat. Und andersrum, Jesus, der den Paulus auf diesen Weg gebracht hat. Damals bei Damaskus und jetzt hier auf der Hohen See. Nehmt euch das einfach mit als Erinnerung. Wie gesagt, der eine ist fester im Glauben, der andere ist an der Stelle. Aber es kommt immer wieder so eine Situation, die uns manchmal so aus dem Leben rausreißt. Und wir uns dann echt überlegen, wo ist Gott jetzt? Obwohl wir es eigentlich wissen. Aber wo ist er jetzt? Und dann zu wissen, und Gott handelt bereits. Und Gott weiß schon längst, wie so eine Situation ausgehen wird. Und er hat nicht gesagt, hey, es wird euch dann gut gehen mit dem Schiff oder so. Nein, er hat ganz klar gesagt, ihr werdet leben. Und das ist das Allerwichtigste. Das Schiff aber wird verloren gehen. Aber Gott hat schon weiter geplant. Sie werden auf die Insel Malta stranden und dort geht's weiter. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich wünsche euch als Gemeinde, allen Gästen Gottes Segen, dass ihr es erfahren dürft, nicht zu sehen und doch zu glauben. Weil was wäre denn der Glaube, wenn wir es schon wüssten, wenn wir es schon sehen würden? Das wäre kein Glaube. Und das wünsche ich euch. Amen. Ach so, ja, stimmt, da war ja was. Dieses Schiff besteht aus keinem einzigen Legostein.